Jetzt möchte ich den Bibeltext für die heutige Predigt lesen aus Gottes Wort, aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 13 bis 26. Ich lese nach der Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot: Du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht und Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein.
Guten Morgen auch von mir nochmal. Ganz schön herausfordernder Text. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Sprichwort gehört oder vielleicht also dieser Redewendung: Niemand ist eine Insel. Es gibt einen Roman und auch einen Film, der diesen Titel tragen, aber ursprünglich ist es ein Zitat von einem englischen Dichter und Schriftsteller aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Und dieser Schriftsteller wollte damit ausdrücken, dass niemand einfach nur so für sich lebt, also isoliert von der Außenwelt, so als wäre man eine Insel, die von Wasser umgeben ist. Und ich habe euch das auch mal abgedruckt auf der allerersten Seite ganz oben im Programmheft. Und wenn man sich das durchliest, dann sieht man, dass es ihm auch darum geht, dass wenn irgendwo ein Mensch stirbt, das etwas mit mir macht, weil ich Teil der Menschheit bin. Das ist seine Aussage. Und das ist natürlich ein bisschen philosophisch, weil man, naja, meines Erachtens auch zum Glück jetzt nicht von jedem Tod eines jeden Menschen was mitkriegt. Aber er hat da ja schon einen Punkt, den man übrigens auch ein bisschen anders formulieren kann, nämlich, es macht nicht nur was mit mir, wenn irgendwas geschieht, zum Beispiel, wenn jemand stirbt, sondern mein Tun macht auch was mit anderen Leuten. Weil ich ja Menschen um mich herum habe, wenige oder viele, beeinflusse ich bewusst oder unbewusst auch das Leben dieser Person. Mal positiv und bestimmt auch manchmal negativ. Denn ich bin keine Insel. Auch wenn ich vielleicht manchmal gern eine wäre. Und das hat interessanterweise was mit unserer Predigtserie zu tun, die heute startet. Ich hatte letzte Woche, als ich den Text vorgelesen habe, hier im Gottesdienst gemeint, dass wir uns letzte Woche quasi nur den Trailer angucken und heute geht es dann richtig los. Und auch schon wieder ein bisschen spannend, weil ich heute eher den Überblick über diesen ganzen Text und die Serie gebe und dann ab nächster Woche wir im Prinzip ranzoomen. Und als ich im vergangenen Jahr die Predigtreihen und damit auch diese Reihe vorbereitet habe für dieses Jahr, da war mein Fokus der, dass wir uns jetzt in dieser Serie mal so richtig Zeit nehmen dafür, wie Gott so ganz persönlich in deinem und meinem Leben wirkt. Deswegen auch der Titel, Gottes Wirken in deinem Leben. Und dass wir uns angucken, wie das aussieht, wie das passiert. Und zwar anhand dieser sogenannten Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. So steht es ja in dem Text. Und dabei geht es um Eigenschaften und Charakterzüge, die Gottes Geist im Leben von Menschen zum Vorschein bringen kann. Und ich dachte mir beim Planen, dass das mal den Fokus sehr auf die Einzelperson legt, auf dich und mich eben. Aber ich habe mich vertan, habe ich gemerkt. Man könnte sagen, dass ich die Rechnung ohne Gott gemacht habe und dem, also wie er wirklich im Leben von Menschen und durch Menschen wirkt. Und das, was ihm wichtig ist. Und ich habe irgendwann gemerkt, wenn wir uns Gottes Wirken in deinem und meinem Leben anschauen, dann geht es dabei nie nur um dich und mich als einzelne Person, sondern immer auch um dich und mich als Teil einer Gemeinschaft, als Teil der Gesellschaft, als Teil einer Gruppe. Weil keiner von uns ist eine Insel, wie dieser britische Dichter das genannt hat. Und ich denke dabei auch nicht nur daran, du und ich als Teil der Kirche hier oder so, vielleicht würden einige von euch sich gar nicht als Teil davon, als Teil dieser Gemeinschaft verstehen. Aber wir sind ja alle auf unterschiedlichste Weise Teil von Gruppen oder Gemeinschaften. Zum Beispiel auch einfach nur dann, wenn man Tram fährt. Dann bin ich ja streng genommen Teil einer Fahrgemeinschaft. Oder im Sportverein ist ja völlig klar, ist auch eine Gemeinschaft. Selbst beim Zahnarzt im Wartezimmer bin ich Teil einer Leidensgemeinschaft oder so. Und es ist auch völlig klar, dass es intensiveres und stärkeres und auch weniger intensives Miteinander gibt, je nachdem, um welche Gruppe es sich da handelt. Die Gemeinschaft, selbst ja hier in der Kirche, die Gemeinschaft im Gottesdienst ist ja eine ganz andere als zum Beispiel die Gemeinschaft in einer Kleingruppe, wo 5, 6, 7, 8 Leute sind. Und es kommt auch darauf an, ob eine Gemeinschaft bewusst geprägt wird, zum Beispiel auch einfach dadurch, dass man darüber redet, wie es einem geht oder was bei einem gerade ansteht. Oder ob sie irgendwie so einfach stattfindet. Keine Ahnung, wie zum Beispiel beim Sport oder im Sportverein erstmal ja der Sport im Fokus steht oder zumindest stehen sollte. Und da gibt es natürlich Unterschiede. Aber letztlich kann man sagen, überall, wo Leute zusammenkommen, und das ist ja wirklich fast überall, macht Gottes Wirken in meinem Leben einen Unterschied für alle Anwesenden. Und das sogar oft dann, wenn ich ganz allein bin, weil ich dank meines Smartphones auch dann oft doch nicht ganz allein bin. Gottes Wirken in deinem und meinem Leben betrifft immer auch andere Leute. Und deswegen geht es heute und auch in dieser ganzen Predigtserie auch darum, wie Gottes Geist durch dich die Gemeinschaft, in der du dich befindest, positiv verändern möchte. Denn das ist sein Ziel. Gottes Wirken in dir ist immer ein gemeinschaftswiederherstellendes und gemeinschaftsförderndes Wirken. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und ich bin echt gespannt darauf, wie er die nächsten Wochen dafür nutzen wird, die Gemeinschaft hier innerhalb unserer Kirche und auch die vielen Gemeinschaften und Gruppen in unserer Stadt positiv zu verändern und zu prägen. Und zwar dadurch, dass er die Herzen von ganz, ganz vielen einzelnen Personen verändert und prägt. Gesellschaftsveränderung durch Herzensveränderung. Herzensstärkung und dadurch Gemeinschafts- und Gesellschaftsstärkung. Im Prinzip geht es darum. Das ist das, was Gottes Geist bewirken kann. Und das wollen wir uns bei mittendrin in den kommenden Gottesdiensten anschauen. Heute, wie gesagt, gebe ich eher so ein bisschen einen Überblick über das ganze Thema. Das wird auch teilweise zum Beispiel Heiligung genannt oder Nachfolge oder Jüngerschaft. Das sind alles so ein bisschen Oberbegriffe, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen, auf jeden Fall. Aber letztlich irgendwie alle die Antwort sind auf eine Frage, nämlich, wie kann man als Christ hier in der Welt leben? Und in den nächsten Wochen wollen wir dann ranzoomen, nämlich in das, was hier diese Frucht von Gottes Geist bezeichnet wird. Das waren ja 9 Sachen, da komme ich auch heute zum Teil schon zu, Liebe, Frieden, Freude und so weiter. Und wollen uns diese einzelnen Themen genau angucken. Was bedeutet das? Was für einen Unterschied kann das machen? Diese, wie ich behauptet habe, gemeinschaftsfördernden Eigenschaften. Und was ich mir wünsche, ist dabei, dass ihr heute und in den nächsten Wochen hier rausgeht und ermutigt seid darin, euer Leben mit Gott zu leben, im Bewusstsein seiner Gnade und durch die prägende Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist letztlich auch immer eine Einladung, damit anzufangen, ihm zu vertrauen, wenn du das noch nicht tust. Aber jetzt würde ich gerne mal rein in den Text, den ich, hatte ich schon kurz gesagt, wirklich herausfordernd finde. Paulus schreibt, das ist wichtig zu merken oder daran zu denken, Paulus schreibt an Leute, deren Leben Jesus verändert hat. Sie gehören zu ihm, sind Christen. Und weil sie Christen sind, haben sie Gottes Geist. Und auf dieser Basis von diesem, man könnte es vielleicht einen veränderten Grundzustand nennen, also der Tatsache, dass jemand Christ geworden ist, geht es Paulus jetzt darum, naja, also wie lebt man denn als Christ? Wie soll man leben? Und zwar so, man soll aktiv-passiv sein oder also passiv-aktiv. Man soll nichts tun und also gleichzeitig doch schon auch was tun. Und die Bibel ist manchmal so verwirrend. Paulus schreibt hier, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Also er fordert die Galater dazu auf, lasst etwas geschehen. So wie, also verhindere nicht, dass Punkt, Punkt, Punkt passiert. Lasst es zu. Das ist ja irgendwie ein bisschen was Aktives schon, aber also eigentlich macht man ja nichts. Man lässt ja nur was zu. Und trotzdem geht es Paulus dann doch auch um sehr, also um Sachen, wo er die seine Leser ganz klar auffordert, tut das und das. Nämlich ein bisschen weiter vorne schreibt er, dient einander in Liebe. Das ist ihm sehr, sehr wichtig. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen und dient einander in Liebe. Das ist eigentlich alles, was man als Christ wissen muss. Sich von Gott leiten lassen und einander liebevoll dienen. Und das ist passiv und irgendwie auch aktiv gleichzeitig. Und irgendwie auch dann so voll die Spannung. Ja, also Gott ist derjenige, der in mir wirkt. Er ist derjenige, der diese Frucht, die wir uns noch genauer anschauen, in mir zum Vorschein bringt. Das kann ich nicht aus meiner Kraft machen. Und gleichzeitig gibt es Sachen, die ich aus meiner Kraft machen kann, die, naja, man könnte vielleicht sagen, das Wachstum begünstigen. So wie es natürlich was bringt, wenn man eine Pflanze gießt, wenn man sie ins Licht stellt, falls es eine Pflanze ist, die viel Licht braucht. Und man kann Sachen machen, die das Wachstum fördert, aber Wachstum kann ich nicht machen, sondern da ist es irgendwie auch ein, naja, halt warten. Und in dieser Spannung befinden wir uns als Christen auch. Aktiv und passiv zugleich. Wenn man sich jetzt diesen Text aber durchliest, merkt man, es gibt noch eine andere Spannung, die Paulus hier sehr, sehr eindrücklich beschreibt, weil er spricht hier von einem Kampf, der in mir tobt, wo er sich sehr viel Zeit für nimmt. Wenn man den Text liest, merkt man, dass es hier nicht nur um schöne Dinge gibt, diese Frucht, was ja irgendwie sehr Erstrebenswertes ist, sondern dass sich Paulus mindestens genauso viel Zeit dafür nimmt, naja, wie es halt aussieht, wenn nicht Gottes Geist unser Leben bestimmt. Sondern das, was er hier die menschliche Natur nennt. Und er beschreibt damit einen Konflikt, einen Kampf. Das sind vor allen Dingen die Verse 16 bis 18. Er beschreibt hier zwei Parteien, die miteinander fast im Krieg sind. Der Geist Gottes, also der Heilige Geist, eine Person der Dreieinigkeit, gegen meine menschliche Natur. In älteren Übersetzungen der Bibel, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, steht da, das Fleisch wird es oft genannt. Der Geist gegen das Fleisch. Und dieser Kampf findet in mir statt. Und da sind mir ein paar Sachen wichtig, wenn es um diesen Kampf geht. Denn also ich glaube, dass jeder Christ, jede Christin diesen Kampf spürt. Dass da eine Spannung ist, dass da irgendwie wie zwei Parteien sind, die im Clinch miteinander liegen. Da sind mir ein paar Sachen wichtig. Wer oder was kämpft hier? Ich glaube, die eine Seite ist ein bisschen einfacher zu beschreiben, aber ein bisschen schwieriger zu verstehen. Der Geist Gottes, den jeder Christ ausnahmslos in sich hat. Wenn jemand zum Glauben kommt, schenkt Gott durch seinen Geist die bleibende Anwesenheit von sich selbst in einer Person. Eigentlich, ja, ganz einfach. Und gleichzeitig ist es, finde ich, total schwer zu fassen, weil, also, mir sitzt ja jetzt nicht jemand auf der Schulter, der Geist Gottes, der mir die ganze Zeit sagt, so ist richtig, so ist falsch. Und mir wächst auch kein neues Organ, wo dann der Geist Gottes drin ist, sondern irgendwie ist es was, so eine übernatürliche Tatsache einfach. Und mir ist, ich habe also echt überlegt, was da ein guter Vergleich ist. Vielleicht ist es ein bisschen so, wie wenn ich jemanden sehr lieb habe, einen Freund oder meine Frau, dann spürt die Person das durch Sachen, die ich sage, durch Sachen, die ich mache, auch durch Sachen, die ich nicht sage und Sachen, die ich nicht mache. Aber ich kann ja nicht, also man kann ja nicht klar sagen, wo sitzt jetzt die Liebe oder so. Oder wie genau funktioniert das, aber es ist völlig klar, sie ist da. Der Vergleich hinkt an der Stelle völlig, dass der Heilige Geist halt nicht nur ein Empfinden oder ein Gefühl ist, sondern eine Person, deren Wirken man halt spüren kann. Und seine Aufgabe besteht darin, uns Jesus zu zeigen. Das, was Jesus für uns getan hat. Und uns zu zeigen, wo wir sündigen, schuldig sind. Und uns dann immer und immer und immer wieder an Gottes Gnade zu erinnern, die uns gilt. Und er kann Gaben bewirken, durch die die ganze Gemeinschaft ermutigt wird. Und da geht es teilweise um wirklich abgefahren übernatürliche Sachen. Und dann kann er außerdem, und darum geht es hier im Text, Dinge bewirken, die hier Frucht genannt werden. Also so Charakterzüge oder gute Eigenschaften, die auch wiederum die Gemeinschaft ermutigen und stärken sollen. Und das ist die eine Seite, die in mir kämpft, die eine Kampfpartei, auch wenn das ein bisschen komisch klingt. Das, was der Heilige Geist in mir bewirkt, hat immer Wiederherstellung zum Ziel. Das Ziel seines Wirkens ist Gemeinschaft oder man könnte auch sagen Beziehung in alle möglichen Richtungen wiederherzustellen. Und zwar die Beziehung zwischen mir und Gott, die Beziehung zwischen mir und den Leuten um mich rum und die Beziehung zwischen mir und mir. Das ist das Ziel seines Wirkens. Und warum ist da überhaupt Wiederherstellung oder vielleicht sowas wie Instandsetzung nötig? Und damit sind wir bei der zweiten Kampfpartei. Die ist meines Erachtens so ein bisschen schwieriger zu beschreiben, aber irgendwie auch leichter zu verstehen, finde ich zumindest. Und zwar meine menschliche Natur oder, wie ich ja auch erwähnt hatte, das Fleisch. Das ist die andere Seite. Ganz wichtig, hier geht es nicht um Geist versus Fleisch im Sinne von so mein Geist, also meine Gedanken oder mein Verstand auf der einen Seite und das ist alles gut und auf der anderen Seite mein Fleisch im Sinne von mein Körper und der ist schlecht. Das ist nicht gemeint, sondern, das eine hatte ich auch schon erwähnt, auf der einen Seite steht der Heilige Geist, Gottes Geist und nicht mein Verstand oder mein Denken. Und mit Fleisch, was dankenswerterweise in unserer Übersetzung hier ja auch gar nicht so steht, ist nicht unser Körper gemeint, sondern, ja, was eigentlich genau? Und mir ist es wirklich wichtig, und deswegen betone ich das auch extra, weil gerade in der Geschichte der Christenheit es immer und immer wieder zu einer krassen Abwertung des menschlichen Körpers gekommen ist. Tatsächlich auch wegen so Texten wie denen hier, die dazu missbraucht wurden, dass der menschliche Körper grundsätzlich einfach als schlecht angesehen wurde oder eben abgewertet wurde. Ja, unsere Körper sind bei Weitem nicht perfekt, das dürfte wahrscheinlich jeder selber merken. Und es ist sogar so, dass wir auch mit und durch unseren Körper Sünde tun und sündigen. Aber Gott liebt dich mit deinem Körper. Er liebt dich als Ganzes. Und auch, keine Ahnung, so jemand wie René Descartes, dieser bekannte französische Philosoph, der hat meines Erachtens gelogen, als er gesagt hat, ich denke, also bin ich. Das stimmt nicht. Du bist nicht wertvoll oder du bist nicht nur dann, wenn du denkst, wenn du vernunftbegabt bist oder so. Du bist von Gott geschaffen, als Mensch in seinem Ebenbild voller Würde, also bist du. Gott sagt, du bist, also bist du. Nicht, weil du fähig bist zu denken. Und auch nicht wegen irgendwelchen anderen Fähigkeiten. Du bist, weil Gott dich in seinem Bild geschaffen hat. Das hat mit dem Text hier gar nicht so viel zu tun, aber das ist mir wichtig. Also hier geht es nicht um Körper gegen Geist. Hier geht es vielmehr um so ein Sammelsurium an Dingen, die mich ausmachen. Meine menschliche Natur ist das, naja, wie ich halt so ticke als Mensch und als Tim. Und was in der Bibel an sehr vielen Stellen sehr, sehr deutlich wird, ist, dass wir Menschen, wie wir halt so als Menschen ticken, dass das nicht einfach gut ist, sondern wir ziemlich, ziemlich kaputt sind. Und selbst dann, wenn ich zu Jesus gehöre, er meine Schuld damit auf sich genommen hat und auch für meine Kaputtheit gestorben ist und mir damit Gottes Gnade gilt, dann ist in mir trotzdem, und genau das beschreibt Paulus hier, dann ist in mir trotzdem noch echt viel, was nicht gut ist. Auch irgendwie mit meinem Körper, aber das viel größere Problem, um das es hier geht, ist mein Wesen, das, wie ich ticke, eben meine menschliche Natur, wie Paulus es hier nennt. Und das ist eigentlich so irre, weil, also bei mir ist es so, gefühlt bin ich schon immer Christ, also seit ich klein bin, weil ich bin in einer christlichen Familie groß geworden, wofür ich wirklich dankbar bin, weil ich dadurch Gottes Liebe und seine Gnade schon sehr früh erleben durfte und es auch für mich sehr früh schon annehmen durfte. Und trotzdem, das ist so abgefahren eigentlich, trotzdem ist in mir so viel, was nicht gut ist. In mir ist so viel, was komplett anderes will, als Gott sagt, was gut für mich wäre. Und da nehme ich die Auswirkung meiner menschlichen Natur wahr. Das ist das, was Paulus hier meint. Neid, Spaltung, Rechthaberei, oh ja, sexuelle Unmoral, Trunkenheit und für all die anderen Dinge, die er nennt, würde ich in meinem Leben vermutlich auch Beispiele finden. Punktuell oder vielleicht sogar so immer und immer wieder. Ey, und ich bin so froh, dass Paulus irgendwann seine Liste einfach beendet hat und geschrieben hat, und es gibt noch viele andere Dinge, die genauso verwerflich sind. Oh, wenn die da auch noch alle gestanden hätten. In mir ist so viel, was Gott nicht entspricht. Und was dem, was Gottes Geist in mir bewirken möchte, entgegensteht. Und diese Tatsache, die beschreibt Paulus hier als einen Kampf. Meine menschliche Natur gegen Gottes Geist. Und beide wollen was anderes, unterschiedliches bewirken. Und aus Paulus Sicht, natürlich völlig klar, ist das, was unsere menschliche Natur bewirken will, richtig, richtig schlecht. Und was Gottes Geist bewirken will, das ist das Ziel. Und ich behaupte, das merkt jeder von uns, diesen Kampf. Man wird das vielleicht anders beschreiben, andere Worte dafür finden, dass es vielleicht eine Spannung ist, dass ich, Sachen tue, sage, denke, teilweise sogar fühle, von denen ich eigentlich weiß, dass sie nicht gut sind. Nicht für mich oder nicht für andere und vor allen Dingen auch nicht für die Beziehung zwischen mir und Gott. Weil ich weiß, dass er sie nicht gut findet. Und dabei bin ich doch eigentlich so sehr überzeugt und will doch das tun, was Gott durch seinen Geist in mir bewirken will. Aber irgendwie ist es echt schwierig. Und Paulus beschreibt das an einer anderen Stelle selbst, so voll, er wirkt fast verzweifelt und schreibt so, hey, das, was ich eigentlich tun will, tue ich nicht, und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Und kann mir denn niemand helfen? Und dann seine Antwort ist, doch, zum Glück, Jesus kann mir dabei helfen. Und dafür danke ich ihm von ganzem Herzen. Aber auch er nimmt diese Spannung wahr, das ist so krass. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Auswirkung meiner menschlichen Natur, dass die Sachen genau das Gegenteil von dem bewirken, was Gott durch seinen Geist in mir bewirken will. Denn diese Dinge, die Paulus hier auflistet, sind Folge von einem Egoismus, einer Ich-Bezogenheit. Davon, dass ich der Mittelpunkt von meinem Leben sein will. Und das, diese Tatsache, ist gemeinschaftszerstörend. Und ich glaube, wenn man die Sachen mal einzeln durchgeht, merkt man das recht schnell. Da geht es um sexuelle Dinge. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung. Wenn man die Wörter aus dem Griechischen so ein bisschen wörtlicher übersetzt, dann bedeutet das unehelicher Geschlechtsverkehr, sexuelle Unmoral und ausufernde Sexualität. Zusammenfassend Dinge, die wirklich intim sind und sehr persönlich die Beziehung zwischen mir und anderen betreffen. Oder aus Paulus Sicht die Beziehung zwischen mir und anderen zerstören. Die nächsten beiden Sachen, Götzendienst und okkulte Praktiken, betreffen die Beziehung zwischen mir und Gott. Dann geht es wieder um Dinge, die mich und die Menschen um mich herum betreffen. Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, alles Sachen, die ein Miteinander von Menschen gefühlt unmöglich machen oder zumindest halt richtig, richtig nervig. Und zuletzt nennt er Trunkenheit und Fressgier oder wörtlicher Fressorgien und damit Dinge, die mir und meinem Körper schaden, die mir ganz persönlich schaden. Und dann noch die vielen anderen Dinge, die er gar nicht nennt. Aber was er hier nennt, zeigt ja schon letztlich, wenn ich mich von meiner eigenen Natur bestimmen lasse, dann zerstört das die Beziehung in alle Richtungen. Die von mir zu Gott, die von mir zu euch, zu den Leuten um mich herum und die von mir zu mir. Und das ist echt ein Problem. In der Bibel wird das Ganze, also das ganze Gesetz wird in der Bibel in einem Satz zusammengefasst. Ein Teil davon zitiert Paulus selber auch am Anfang unseres Textes. Und zwar, dieser eine Satz ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich habe es jetzt ein bisschen verkürzt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Mitmenschen wie dich selbst. So, wenn wir uns jetzt angucken, was die Auswirkungen davon sind, wenn ich mich von meiner menschlichen Natur bestimmen lasse und wie das Beziehungen in alle Richtungen zerstört, dann merkt man, es ist nicht möglich, das einzuhalten hier. Es ist nicht möglich, wenn ich auf mich vertraue, auf das, was ich kann und mich von meiner menschlichen Natur bestimmen lasse. Weil, naja, hier steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Aber das kann ich nicht dann. Dann kann ich nicht Gott lieben und meinen Mitmenschen wie mich selbst, wenn all das zerstört ist. Und als wäre das nicht schon hart genug, das ist ja alles schon herausfordernd genug, meines Erachtens. Naja, dann schreibt Paulus auch noch, dass Leute, die so leben, keinen Anteil am Reich Gottes haben. Na danke. Weil er damit letztlich sagt, wer so lebt, ist eigentlich gar kein Christ. Das ist krass. Aber eigentlich beschreibt er vor allem eine logische Konsequenz. Das habe ich ja schon gesagt, wenn diese Dinge hier, die er beschreibt, Beziehung zerstören und vor allen Dingen die Beziehung, also sie zerstören vor allen Dingen die Beziehung zu Gott. Und das ist der Kern von Sünde. Zerstörte Beziehung zu Gott. Getrennt sein von ihm. Und eigentlich, oder anders, hier ist eine Sache ganz wichtig. Hier geht es wirklich nicht darum, dass man kein Christ mehr ist, wenn man einen Fehler macht. Das ist nicht das, was Paulus hier schreiben will. Dass dann Gottes Gnade nicht mehr gilt. Weil dann, also, was wäre das denn dann für eine Gnade? So, das ist ja keine Gnade. Das ist ja dann immer noch, naja, ich muss alles richtig machen, damit ich vor Gott oder irgendwie so. Aber seine Gnade besteht ja gerade darin, dass er die annimmt, die wissen so, ey, ich kann es nicht aus meiner Kraft. Aber Gott vergibt. Das ist ja gerade seine Gnade. Genau dafür kam Jesus. Hier geht es darum, wenn man zu Gott sagt, danke für deine Gnade, aber mir ist es scheißegal, was du zu meinem Lebensstil zu sagen hast. Deine Gnade nehme ich, aber jetzt quatsch mir bitte nicht weiter rein. Menschen, dem sein fehlerhaftes Verhalten leid tut, wird Gott niemals abweisen. Auch beim tausendsten Mal nicht. Auch wenn mir meine Sünde mal nicht bewusst ist oder so. Ich bin trotzdem Gottes Kind. Und wenn ihr euch da unsicher seid, dann lest mal 1. Mose bis Offenbarung. Das ist genau das, worum es die ganze Zeit in der Bibel geht. Dass Gott die annimmt, die einfach nur auf ihn vertrauen und wissen, ich schaff's nicht selber. Gott, der Sünder annimmt, ist im Prinzip das Hauptthema der Bibel. Und du gehörst zu ihm, wenn du darauf vertraust, dass er dir vergibt, all deine Verfehlungen. So, was Paulus hier beschreibt, ist so ein stolz-egoistischer Dauerzustand von, ich will mir nicht von Gott ins Leben quatschen lassen. Und das ist dann immer noch ein sehr, sehr herausfordernder Satz, den er hier schreibt. Weil, wenn ich ehrlich bin, kenne ich Ansätze von mir davon doch auch ganz gut. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns da auch gegenseitig immer wieder dran erinnern und wenn es nötig ist, vielleicht auch manchmal ermahnen, dass Gott es gut mit uns meint und dass das, was er gut findet, wirklich gut für uns ist und das, was er schlecht findet, wirklich schlecht für uns ist. Wir brauchen die Erinnerung daran. Und das, was Paulus hier beschreibt, ist die Spannung, in der man als Christ lebt. Und oft ist es ja wirklich auch so ein Hin und Her. Ich will das Gute, aber dann auch teilweise nicht. Ich will dir vertrauen, Gott, aber ich schaffe es nicht so richtig. Oder in manchen Bereichen meines Lebens will ich dann doch lieber mein Ding machen. Oder denk halt, dass ich besser wüsste, was gut ist. Weil das ist genau das Bittere an diesen ganzen Sachen hier. Hinter diesen Dingen, die Paulus hier beschreibt, Unmoral, Schamlosigkeit und so weiter, steht oft nicht mal ein Verlangen nach was Schlechtem. Es würde ja keiner von uns sagen, ich will das Schlechte. Das finde ich super. Oder vor allen Dingen, wenn du Christ bist, würdest du ja nicht sagen, ich will aber extra das, wovon Gott gesagt hat. Nee. Sondern man will ja eigentlich das Gute, oder? Also es ist natürlich schon die Frage, was, ja, genau, nee, man will das Gute. Das Problem ist, darin dann nämlich gar nicht so sehr unser Verlangen nach was Bösem, sondern eher so ein übersteigertes oder ein zu großes Verlangen nach Gutem. Das klingt jetzt voll absurd. Ich versuche es zu erklären. Zum Beispiel diese ersten drei sexuellen Themen, die hier beschrieben werden. Ausschweifung und so weiter, sexuelle Unmoral. Sexualität ist gut. Da ist die Bibel ganz klar. Da geht es überhaupt nicht darum, dass Sex schlecht wäre oder irgendwie sowas. Schlecht wird es dadurch, wenn der Wunsch zum Beispiel nach Sex so groß wird, dass es in mir bewirkt, dass ich über das hinausgehe, was Gott als gut bezogen auf Sexualität bezeichnet. Und daraus entsteht sexuelle Unmoral und die anderen Dinge. Der übersteigerte Wunsch nach was eigentlich nicht schlecht ist, sondern gut ist. Oder Essen und Trinken ist auch natürlich was Gutes, auf jeden Fall. Aber hier geht es um übersteigerte Formen davon. Hinter Rechthaberei steckt im Prinzip ja auch nur in Anführungszeichen, eine übersteigerte Form davon, die Wahrheit finden zu wollen oder gerecht handeln zu wollen. Und auch für den Rest, glaube ich, könnte man so Beispiele finden. Und dahinter steckt folgendes Problem. Wenn an sich gute Sachen für dich und mich zu der Sache werden, die mir das Allerwichtigste im Leben wird, für die ich alles gebe, dann ist es Sünde. Weil etwas den Platz einnimmt, der nur Gott gehört. An Gottes Stelle etwas anderes zu setzen, was nicht Gott ist, und dann kann diese Sache noch so gut sein, nennt die Bibel Sünde. Und das spielt auch im Leben von Christen immer noch eine Rolle. Ja, Jesus ist genau für diese Schuld gestorben. Da gibt es kein Wenn und Aber. Uns ist vergeben, für immer. Wir gehören zu Gott. Und dieser Herrschaftswechsel hat schon stattgefunden. Das ist übrigens das, was Paulus einleiten mit dem allerersten Satz, schreibt Geschwister, zur Freiheit seid ihr berufen. Wir sind befreit und er beschreibt damit diesen Herrschaftswechsel, dass wir jetzt zu Jesus gehören. Aber das Ganze ist so ein bisschen wie, wenn zum Beispiel in einer Firma der langjährige Chef seinen Posten räumt und dann kommt der neue, junger, dynamischer Chef, der krempelt alles um und der macht alles anders, bringt frischen Wind rein und trotzdem wird man auf jeden Fall noch die Spuren des alten Chefs finden. Man hat seine Arbeitsgewohnheiten von früher trotzdem irgendwie noch. Auch wenn an sich schon alles anders ist. Ja, der alte Chef ist weg, aber bis die volle Umgestaltung der Firma abgeschlossen ist, das dauert. Bis man gar nichts mehr von der Prägung des alten Chefs mitbekommt, das dauert. Und so ist es auch mit unserer menschlichen Natur und mit Sünde. Das Alte zeigt sich noch in meinem Leben, auch wenn ich mir wünsche, immer mehr von Gottes Geist bestimmt zu werden, auch wenn ich schon zu Jesus gehöre. Und bis an mein Lebensende wird es immer irgendeine Form von Spannung da geben, von diesem Kampf. Und das, was Paulus, wozu auch die Leser, sein Leser und uns motivieren will, ist, sich immer mehr von Gottes Geist bestimmen zu lassen. Und das ist möglich. Das schreibt er hier ja auch. Aber diesen Teil dieser Spannung wird Gott erst, oder diese volle Spannung wird Gott erst auflösen, wenn wir bei ihm sind. Und dann diese volle Umgestaltung der Firma, die Firma Tim oder die Firma Christian, ist dann fertig umgestaltet, wenn wir bei ihm sind. Wir können es nicht aus eigener Kraft, aber wir können dieses Prägen von Gottes Geist zulassen, der diese Frucht in uns wachsen lassen will. Und das ist das, was hier wirklich den Unterschied macht. Denn durch Gottes Wirken, nicht durch unser Wirken, entsteht diese Frucht. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist für Gottes Ziel, mit dir und mit uns. Menschen, in denen das immer und immer mehr zum Vorschein kommt. Und dadurch wird eine Gemeinschaft voll wirklich kaputter Leute zu einer herrlich aufblühenden Gemeinschaft. Und Gleiches gilt dann auch völlig für dein Leben, für dich ganz persönlich. Wenn Gottes Geist im Leben von Menschen mehr Raum einnimmt, dann profitieren da alle von. Die ganze Gemeinschaft und immer natürlich auch die einzelne Person. Weil dann diese Frucht zum Vorschein kommt. Und hier geht es übrigens, das ist mir noch wichtig, um die Frucht. Hier geht es nicht um die Früchte. Das ist in der Einzahl. Hier geht es nicht darum, dass Paulus uns hier so eine schöne Liste präsentiert mit tollen Eigenschaften und wir dürfen jetzt wie an der Obsttheke bei Lidl uns die Sachen rauspicken, die uns am besten schmecken. Ja, ich persönlich bin nicht so geduldig. Es wäre gut, wenn Gott in mir mehr Geduld bewirkt. Und das kann er auch und es wäre wirklich gut, wenn er das machen würde. Aber was Paulus hier schreibt, da geht es ihm um die ganze Frucht und die ganze Frucht soll die ganze Gemeinschaft prägen. Gottes Geist will all diese Dinge in dir und mir zum Vorschein bringen. Schau mal, vielleicht hast du das Gefühl, dass du freundlicher werden müsstest. Und der Wunsch danach ist völlig legitim. Wir dürfen Gott darum bitten. Aber wenn diese Frucht die Förderung des Miteinanders zum Ziel hat, dann ist es womöglich sogar der bessere Weg, Gott darum zu bitten, Gott, bewirkt die Eigenschaften in mir, die Gemeinschaft mit den Leuten um mich herum fördern. Bewirkt die Eigenschaften in mir, die die ganze Gemeinschaft fördern. Und er wird dich mit Sicherheit dann auch freundlicher machen. Aus der intensiven Beziehung zu ihm macht er uns zu Menschen, die Gemeinschaft untereinander positiv prägen. Und ich würde sogar sagen, revolutionieren. Das, was der Geist hier macht, ist eine Revolution der Gemeinschaft. Und dabei wird Gott dir immer auch das geben, was du gerade brauchst. Vielleicht sogar durch die Leute um dich rum. Und so will er Kirche prägen. Wo Leute zusammenkommen, deren Leben Jesus verändert hat und noch verändern will. In denen Gottes Geist wirkt, der die Frucht hervorbringt, die dann wiederum die ganze Gemeinschaft prägt und fördert. Das ist sein Weg. Herzliche Einladung, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Ja, und weil wir auch immer noch diese andere Prägung in uns haben, unsere menschliche Natur, ist das Unterfangen Kirche immer auch mit Schmerzen verbunden. Natürlich gibt es, wobei eher leider, gibt es auch hier Streit und Neid und sexuelles Fehlverhalten und. Und lasst uns da Gott um Vergebung bitten. Er vergibt gerne. Lasst uns um Vergebung bitten, wo wir einander verletzen und uns nicht von seinem Geist haben leiten lassen. Er wird uns seine Gnade nicht vorenthalten, wenn wir ihm ehrlich um Vergebung bitten. Und lasst uns dann gleichzeitig gemeinsam wachsen, indem wir nah bei Jesus bleiben. Und da will ich mit einem Vers enden, der genau das ausdrückt. Eigentlich wahrscheinlich ein sehr bekannter Vers, Johannes 15, Vers 5. Das ist eine Aufforderung, Warnung, Erinnerung und Ermutigung Jesu in einem Satz oder in zwei Sätzen. Und zwar sagt Jesus da, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist das, worum es ihm geht. Das ist das, was wir tun können. Bei Jesus bleiben, uns an ihn hängen, der uns dabei sogar dann selbst auch noch trägt, was auch schon wieder so verrückt klingt. Und das, was uns dabei hilft, sind keine super revolutionären neuen Ideen, sondern so Sachen wie Bibel lesen, zu beten, am Gottesdienst teilnehmen, Glauben mit anderen zu teilen und natürlich auch noch an andere Sachen. Das ist das, was mehr oder weniger zum Teil sogar in unserer Hand liegt, wo wir aktiv was tun können. Aber diese Frucht, die bringt Gottes Geist in uns hervor. Und auch darum dürfen wir Gott bitten, dass er das tut und dadurch uns zu Gemeinschaftsprägern macht. Und wie diese Frucht aussieht, darum geht es in den nächsten Wochen. Ich bete. Vater, ich danke dir so sehr, dass du genau darum weißt, dass wir als Menschen in einer ziemlichen Spannung leben. Als Mensch hier in der Welt zu leben, ist in vielen Punkten auch super herausfordernd. Aber auch als Christ, es ist immer noch eine Spannung. Und nicht nur wegen dem, was, keine Ahnung, von außen auf uns einprasselt, sondern in uns. Unsere menschliche Natur gegen deinen Geist. Und da danke ich dir so sehr, dass du in uns am Werk bist, dass du derjenige bist, der uns umgestalten will und kann, der diese Frucht, die Paulus hier beschreibt, zum Vorschein bringen kann. Danke, dass wir da nicht uns auf unsere eigene Kraft verlassen müssen, sondern dich darum bitten dürfen, dass du das machst. Und das will ich tun. Lieber Vater, bitte bring du in uns die Frucht zum Vorschein, die ganze Gemeinschaft fördert und dann auch die Gemeinschaft über diese Kirche hinaus, in unserer Stadt. Und es kann unsere Stadt prägen und verändern. Und es ist dein Wirken. Danke dir dafür. Amen.